Ich schaue mir ja fast keinen Lebenslauf an. Was bringt mir das, wenn er irgendwie irgendeinen krassen Noten hat, aber nicht in unsere Wertekodex im Unternehmen passt? Und wenn jetzt irgendjemand sagt, ich habe den Luxus gar nicht, die Leute rauszusuchen, dann ist in der Regel dein Arbeitgebermarketing und Recruiting noch nicht auf einem wirklich hohen Level. Herzlich willkommen zum Top-Arbeitgeber-Podcast Personal und Führung im Fokus. Gegenüber mein guter Freund und Geschäftspartner Randolf Moreno Sommer. Mein Name ist Felix Anrich und ich freue mich heute auf eine Folge, in der es um eine, ja, vielleicht sogar auch Situation, die man immer wieder hat im Alltag, geht, die, glaube ich, jeder Unternehmer kennt. Auf der einen Seite habt ihr Mitarbeiter, die gehen immer die Extrameile, die ist immer da, sie sind immer da auf, die ist Verlass. Die weiß ich, wenn die einen Job erledigen, dann sind die 100% committed. Und auf der anderen Seite habt ihr vielleicht Mitarbeiter im Unternehmen, da denkt ihr euch manchmal, warum hat er nicht ein bisschen mehr mitgedacht? Warum hat er nicht noch eine Ecke weiter gedacht? Und vor allem nicht nur ihr denkt das, sondern eure Top-Mitarbeiter. Die sind teilweise schon ein bisschen genervt. Warum? Weil so ein gefühltes Ungleichgewicht entsteht, wenn der eine immer die Extrameile geht und der andere nicht. Und genau darum geht es, um Verantwortung im Unternehmen und wie du diese verdoppelst, um korrekt zu bleiben. Randolf, wie hat sich die Arbeitswelt verändert? Warum ist das Thema Verantwortung nochmal wichtiger geworden? Und ja, warum oder wie tickt die Arbeitswelt von heute, um auch die Verantwortung zu fördern?
Ja, moin aus Hamburg erstmal. Und das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Und ich glaube, man muss erstmal nochmal so einen Schritt zurückgehen, um zu verstehen, warum Unternehmer überhaupt diese Verantwortung von jemand verlangt, weil das ist ja irgendwie eine Erwartungshaltung. Ich kann ja sagen, ich stelle nur Leute ein, die interessiert das Thema gar nicht, aber irgendwie ist es ja nicht so. Und ich glaube, jeder, der Unternehmer ist, weiß einfach, dass er irgendwann mal angetreten ist und sagt, ich möchte was bewegen. Also entweder möchte ich die Welt durch meine Produkte verändern, habe einen Antrieb, Geld zu verdienen, also irgendwas in die Richtung ist es und übernimmt damit Verantwortung für diesen Bereich. Und während es am Anfang niemand anderen gibt, außer den Unternehmer, kommen diese ganzen Themen, die hängen ja original, ne? War ja bei uns auch so, komplett an uns. Du machst von der Buchhaltung über die Reinigung vom Office, über alles, was so geht. Und dann merkst du halt irgendwann, du wächst und das passt nicht mehr so von der Tätigkeit, die du machst, zu dem, was du vielleicht auch lassen solltest, weshalb du da Sachen delegierst. Und da brauchst du erstmal Leute, gerade wenn du ein Unternehmen aufziehst, die wirklich erstmal generell Verantwortung für bestimmte Tätigkeiten übernehmen. Weil ein Unternehmer kann das ja auch, ne? Der kann ja auch sich von der Buchhaltung einarbeiten bis hin zu so. Also da merkt man schon, so von der Denke her, ist einfach so ein Allrounder, ne?
Genau, und ich glaube, man merkt auch dann den Unterschied, was wirklich Verantwortung heißt. Weil das eine ist, ich gebe was ab und der trägt auf ein Blatt Papier die Verantwortung. Genau. Und das andere ist, darauf ist Verlass und ich kann mich voll auf meine anderen Themen konzentrieren.
Ja, und ich glaube aber jetzt, um das zu schließen, nochmal so diese Frage, warum das heute wichtiger ist als denn je. Es ist halt in der Vergangenheit einfach so gewesen, dass lange Zeit das Schulsystem die Menschen darauf vorbereitet hat, in die Arbeitswelt gut hineinzugehen oder die Universität. Das heißt, das war das Größte, das war das Beste, was man sehen konnte als Unternehmen und sagen konnte, ja, das ist die Beurteilung daran oder die Lehre, die jemand gemacht hat. Aber wir sind heute in eine Welt gekommen, die ziemlich agiler ist, sehr viel schneller, wo Dinge in sehr viel größerer Geschwindigkeit verändert werden, die Wechsel viel höher sind. Und da brauchst du Leute, die adaptiv und anpassungsfähig sind, die Verantwortung für einen bestimmten Bereich übernehmen. Und das heißt nicht, dass jemand keine Fachtätigkeit in einem bestimmten Bereich braucht, aber die Verantwortung ist umso wichtiger, um sich in gewisse Themenfelder heutzutage auch irgendwie einzuarbeiten und es wirklich so an sich zu nehmen. So.
Aber meinst du, dass es ein Generationswandel ist oder wie kann ich das verstehen?
Früher war es viel einfacher, Verantwortung zu übernehmen. Du hast jetzt deine Lehre gemacht in einem Betrieb und die Tätigkeit war relativ eingeschränkt, klar, sagen wir so. Heute ist er viel komplexer. Auf einmal wirkt Veränderung, dann kommt eine Pandemie, alles wird digitalisiert, dann kommt auf einmal AI mit ins Spiel. Das fordert von Menschen eine viel, viel höhere Flexibilität, da Verantwortung zu übernehmen, als in einem damaligen Bereich, meiner Ansicht nach.
Ich glaube aber, dass es auch ein Generationenthema ist. Und es gar nicht, dass jemand böswillig das nicht macht, sondern einfach das anders mitbekommen hat.
Weil wir haben das gleiche Problem ja auch bei uns, bei Kunden im Handwerk, in der Pflege oder wo auch immer. Dadurch, dass ich auch wieder flexibler bin, kann ich einen anderen Arbeitgeber easier nehmen. Die Konsequenzen sind häufig nicht so klar. Oder hey, wenn ich es nicht mache, macht es schon jemand anders. Oder das kenne ich auch woanders. Also wie bin ich auch geprägt? Weil für mich hat Verantwortung auch was mit meiner generellen Arbeitsmoral und der Grundeinstellung zu tun.
Absolut. Ja. Also das, und die muss halt heutzutage umso stärker sein.
100%.
Wahrscheinlich als früher, wo so viele vielleicht einfach nur Abarbeiter waren vor einem bestimmten Task, der vordefiniert war, ist heute einfach ein bisschen mehr, dem Bereich wird benötigt, ne?
Ja.
Genau. Deshalb einfach so, das ist halt nicht nur eine Fähigkeit, das ist erstmal eine Entscheidung und auch eine gewisse Haltung, die man im Laufe der Zeit entwickelt. Jeder Unternehmer kennt es auch, zum Beispiel immer Verantwortung mehr tragen kann, je mehr Kompetenzen er sich aneignet. Das geht oftmals auch einher, ne?
Ja. Sehr gut, dann lass uns mal schauen. Wie kriegen wir jetzt mehr Verantwortung hin?
Ja, da gibt es so 5 Hebel, die wir euch mitgebracht haben heute.
Ja.
Und ich würde einfach mal starten mit dem ersten, oder?
Ja, let's go.
Ja, das erste ist, definiere A-Player und das Ganze erstmal klar und messbar. Das ist so ein Thema A-Player da draußen, da wird
so ein Buzzword.
Ja, so ein Buzzword, tatsächlich. Deshalb wollten wir das nicht in den Titel nehmen. Aber auch also ein richtiges Buzzword. Aber Felix, vielleicht magst du mal erzählen, so was steckt in unserer Definition hinter einem A-Player hinter?
Nee, also für uns erstmal Top-Mitarbeiter bewerten wir, wenn man das so auf 2 Achsen betrachten würde. Einmal logischerweise auf der Leistungsebene und vor allem aber auf der Werteebene, wie Menschen ticken, wie sie sich verhalten. Und wenn ein Mensch, ich sag mal, eine gute Werte, gutes Verhalten hat und eine gute Leistung bringt, ist es ein A-Player. Und Mitarbeiter, die schon mal prinzipiell die richtigen Werte in sich tragen, aber die Leistungen noch lernen müssen, sind für mich auch Top-Mitarbeiter. Weil wenn der Mensch an sich schon mal eine gute Grundhaltung hat, kann er meiner Erfahrung nach alles lernen. Kritisch sind nur Menschen, egal ob sie einen guten oder einen schlechten Job machen, die auf Werteebene, ich sag mal, pöbeln, nicht so verlässlich sind, immer wieder irgendwie dazwischen grätschen oder ein bisschen ungute Stimmung machen oder wie auch immer. Und das nervt häufig die Top-Leute im Unternehmen. Und das ist für uns ja genauso ein bisschen die Herausforderung, dass die Grundeinstellung zur Arbeit, wie man tickt, stimmen sollte. Und ich glaube, das hat sich auch verändert, zum Beispiel auch bei uns ja im Recruiting-Prozess, dass wir hauptsächlich darauf schauen, wie ticken Menschen und letztendlich den Fokus darauf legen.
Ja, da kommen wir gleich zum zweiten Hebel, ne?
Ja.
Also das ist ja der Recruiting-Prozess. Ich würde mal ganz kurz gerne nochmal bei 1 bleiben. Woran würdest du denn jetzt merken, dass jemand voll den guten Wert hat? Also wie würdest du denn das im praktischen Alltag merken? Also,
erstmal ist für mich, was heißt einen Wert zu verkörpern oder auch den mal zu definieren als Unternehmen? Viele haben ja den irgendwo oder wissen, was ihnen wichtig ist. Also jeder Unternehmer weiß irgendwie, was ist mir wichtig. Da kommt häufig sowas wie Loyalität oder wie Verlässlichkeit oder irgendwas in die Richtung. Aber für mich geht es um eine Arbeitsmoral. Wie jemand letztendlich grundsätzlich sagt, erlebt diese Werte, die auch je Unternehmen ein bisschen unterschiedlich sind. Deswegen ist, glaube ich, so extrem wichtig, dass man mal da eine Klarheit hat. Wir haben es ja zum Beispiel so gemacht, dass wir für uns so ein Wertekodexbuch haben, wo wir ja einfach diese 5 wichtigsten Verhaltensweisen, Werte beschrieben haben und zum Beispiel mit coolem und uncoolen Verhalten umschrieben haben. Weil das sehr viel Klarheit da reingebracht hat, weil die Interpretationen von den Werten sind ja sehr unterschiedlich. Das ist nämlich genau die Komplikation, weil es ja auch ein Gefühl ist. Das heißt, wenn ich jetzt sage, hier Loyalität, frage ich 10 Leute, bekomme ich 11 Meinungen. Und was ist dann das Richtige? Oder auch die Selbsteinschätzung stimmt nicht immer. Also da gibt es ja auch mal spannende Erkenntnisse. Ich sage, das ist der Verhaltenswert, der mir relevant ist, frage den Mitarbeiter, wie siehst du dich? Und der sagt, boah, eine 9. Und du denkst, ja, bei mir bist du eher so auf einer 2-3-Ebene. Das heißt, die Quantifizierbarkeit dahinter fehlt häufig, warum es so wichtig ist, diese Klarheit in seinen eigenen Wertekodex zu bekommen.
Das ist halt das, was du sagst, halt, das ist meiner Meinung nach für jeden Unternehmer jetzt einfach erstmal komplett relevant. Weil was ist das Unternehmen? Das Unternehmen ist in ihrer Kultur ein Spiegel von dem Gründer oder von dem, der das vielleicht schon länger führt. Also der wirklich, der das ins Leben gerufen hat. Und deshalb entstehen ja gewisse Erwartungshaltungen. Da steckt ja in Wertschätzung drin. Ich kann dich erst schätzen, wenn du diese Werte verkörperst. Aber damit du jetzt als Mitarbeiter oder als Führungskraft einer Organisation einen Wert überhaupt verkörpern kannst, musst du ihn halt kennen. Und deshalb muss der Unternehmer ihn definieren. Und das macht er, haben wir zum Beispiel in solchen Unternehmenswerten oder Core Values, würde man auf Englisch sagen, ne? Ja. Sehr klar herausgeschliffen, machen das ja auch mit unseren Kunden, damit diese Erwartungshaltung dem überhaupt richtig klar wird.
Ne? Genau, und das vor allem quantifizierbar wird.
Genau.
Also das ist für mich mit das Wichtigste, dass du in Mitarbeitergesprächen sagen kannst, bewerte dich mal selber ein, du kriegst eine Bewertung auch von deiner Führungskraft, weil das muss ja von den Führungskräften vorgelebt werden. Das ist ja der Grundsatz. Und dass der Mitarbeiter dann auch mal ein ehrliches Feedback bekommt, und diese Umschreibung ist so wichtig, dass halt gerade mit coolen, uncoolen, förderlichen, nicht so förderlichen oder wie auch immer das macht, ist auf gut Deutsch egal. Aber ich brauche diese Beschreibung, dass es letztendlich wirklich fassbar wird.
Genau, und jetzt kann man sich mal vorstellen, ich meine, ein Core Value bei uns ist zum Beispiel, wir deliveren, also wir liefern. Ne? Mhm. Und wenn jetzt einer diesen Core Value nicht sehr stark ausgeprägt hat, zum Beispiel hat nur eine 3 oder eine 4, hat aber extrem gute Fähigkeiten in einem bestimmten Bereich, kann es trotzdem sein, dass er diese Fähigkeiten nicht richtig in den Einsatz bringt. Und das ist halt...
Was auch diese Grundhaltung ist.
Ja.
Und das ist, glaube ich, auch, wenn wir da mal direkt zu Punkt 2 springen, wenn es um das Thema Recruiting geht.
Mhm.
Einer, glaube ich, meiner wichtigsten Erkenntnisse im Recruiting-Prozess in den letzten Jahren war, dass wir Mitarbeiter zu 90% aufgrund eigentlich ihrer Werte und Grundhaltung einstellen. Und das ist ähnlich beim Bereich, wir hatten es mal zum Thema Krankenstand senken. Ähnlich ist es hier, Krankenstand senken, weil wir auch eine sehr, sehr gute weitere Podcast-Folge, die wir gedreht haben, aber hier auch zum Thema Verhalten, Verantwortung, stellen wir Mitarbeiter zu 90% aufgrund dem ein, wie sie ticken.
Mhm.
Weil nur dann kannst du ein Umfeld kreieren von Menschen, die ähnlich ticken, wenn du wie so einen Wertekodex-Check im Recruiting bereits machst. Das heißt, Fragen stellst, Beispiel wir deliveren, die Person mal zu fragen, ey, gib mir mal ein Beispiel in der Karriere bis jetzt, wo du mal richtig delivered hast. Wie gesagt, das Unternehmenssprache. Jeder hat seine eigenen Wörter, seine eigenen Formulierungen. Und daraus dadurch findest du relativ gut raus, wie der Mensch tickt, weil der kann da schwer, in Anführungszeichen, irgendwas schneller finden, wenn du so 3, 4, 5 Fragen zu so einem Wertekodex-Check letztendlich stellst. Und das war, finde ich, ein Gamechanger. Ich schaue mir fast keinen Lebenslauf an, also werf da vielleicht mal einen Blick drauf. Aber was bringt mir das, wenn er irgendwie irgendeinen krassen Noten hat, aber nicht in unserer Wertekodex im Unternehmen passt? Das ist ja auch nicht wertend, aber ja.
Ich habe mal was Spannendes gehört, und zwar, dass Menschen sehr schlecht lügen können, wenn sie über Details erzählen müssen.
Ah ja, ja.
Ja, also das heißt, normalerweise, jetzt nehmen wir deliveren wieder so, und du würdest dann jetzt fragen, ja, wie war das denn bei deinem, hast du mal eine Situation? Er sagt, ja, bei meinem letzten Arbeitgeber, da war ich mal komplett fleißig. Das ist ja total, da habe ich immer abgeliefert. Das ist übelst auf dieser Ebene. Und da wirklich zu sagen, hey, kann ich verstehen, beschreibe mir jetzt mal eine konkrete Situation, die du hattest, ein Event in deinem Leben sozusagen. Und wie ist das da genau abgelaufen?
Ich hatte eine explizite Situation, kurze Anekdote, 30 Sekunden. Da hat ein Bewerber erzählt, der kam aus der Gastronomie, hat gesagt, hey, schau mal, ich war in der Gastro, ich hatte schon Feierabend, ich hatte ein Brautpaar, was ich betreut habe. Und die hatten noch einen Sonderwunsch um 21 Uhr abends. Und ich habe alles gemacht bis 22.15 Uhr, dass quasi dieser Sonderwunsch erfüllt wurde.
Ja.
Und da habe ich gemerkt, hey, das ist Delivern. Also auf sein Wort ist
verlassen. Positives Beispiel, wie er es auch erzählt hat.
Korrekt, genau. Wegen der sehr detaillierten Beschreibung, wo ich gemerkt habe, ich glaube, das ist auch so die aus dem Recruiting stellt Menschen aufgrund des Wertekodex ein. Wer Verantwortung will, darf Verantwortung einstellen. Und wenn jetzt irgendjemand sagt, oh ja, das hört sich so schön an, ich habe den Luxus gar nicht, die Leute rauszusuchen, dann ist in der Regel dein Arbeitgebermarketing und Recruiting noch nicht auf einem wirklich hohen Level. Da werden wir andere Folgen zu machen. Diese Ausrede ist Banane auf gut Deutsch, weil das hören wir sehr häufig an der Stelle. Ja, ich kann mir das gar nicht erlauben, da die richtigen Leute rauszusuchen. In der Regel hast du noch keine klare Arbeitgebermarketingstrategie, noch kein klares Recruiting, wo du wirklich sichtbar bist, einen Einblick in deine Arbeitswelt gibt. Und deswegen ist das auch so wichtig. Ist eine ganz andere Folge. Ich will nur diesen Einwand schon mal vorab lösen, weil der fast jedes Mal dann kommt.
Genau. Also hier an dieser Stelle wirklich merken, Werte macht ihr sichtbar und bringt sie ins Recruiting, indem ihr genau nachfragt und genau Situationen herausschleift. Lass mal zum Tipp 3 gehen. Also wie kann man diese Ownership sichtbar machen? Wir haben da ein Instrument, und dazu nutzen wir oftmals Rollenkarten, weil oftmals ist auch unklar, ne? Also das eine ist ja die Bewertung, sage, wir nutzen dafür monatliche 1-zu-1-Coachings, wo sozusagen der Mitarbeiter sich ja bewertet, auf der Core-Value-Ebene zum Beispiel. Wir delivern, ich bin eine 8, dann redest du mit ihm darüber. Aber auf der anderen Seite hat der Mitarbeiter auch ganz klare Aufgaben, die mal irgendwann definiert werden sollen. Was hat das mit dieser Rollenkarte auf sich?
Also, das ist der nächste Tipp, weil ganz häufig auch die Frage kommt, ja, wie kriege ich zum Beispiel Werte gelebt, Verantwortung gefördert, das hängt miteinander zusammen. Und in der Rollenkarte kläre ich optimalerweise, also wir reden nicht von einer 0815-Stellenbeschreibung, die hat jedes Unternehmen. Die Frage ist, wie misst du denn die Produktivität deiner Mitarbeiter, weil es ja das Ergebnis von Verantwortung ist.
Die Leistung.
Die Leistung, korrekt. Aber genau, stell dir mal die Frage, habe ich klare Kennzahlen? Und häufig fehlen halt eine Priorisierung der 3 bis 5 wichtigsten Aufgaben mit Kennzahlen, die da drinstehen. Mhm. Weil am Ende steht ja Verantwortung dafür, das Ergebnis zu verantworten. Und was wir gemerkt haben, dass Verantwortung ist ein Gefühl, was der Mitarbeiter fühlt oder halt weniger fühlt oder gar nicht fühlt. Und wie kannst du das Gefühl fördern? Indem du Klarheit über die Aufgabe schaffst, die Verantwortung aufzeigst, vor allem Kompetenzen prüfst, auch bei Kompetenzen zeitliche Ressourcen sicherstellst, weil sonst kommt immer die Ausrede, ja, ich hatte keine Zeit oder was auch immer und es ist gar nicht klar, für was trägst du die Verantwortung und auch welche Konsequenzen hat dein Tun. Im Positiven, welche positiven Konsequenzen gibt es logischerweise und welche negative Konsequenzen gibt es, wenn du deiner Verantwortung nicht nachkommst. Und das sind erstmal nicht ausgedachte Konsequenzen, sondern ganz logische Konsequenzen. Ganz einfaches Beispiel. Gespräch mit einem Gastronomen, der gesagt hat, hey, ich habe bei mir im Unternehmen Mitarbeiter, die wissen eigentlich, was sie machen sollen, machen es aber nicht. Dann habe ich gefragt, ja, was ist denn die Konsequenz, wenn der das nicht macht? Ja, der hat hier einen Reinigungsplan, wenn er den macht, dann ist halt blöd. Ja, was ist denn die logische Konsequenz, wenn es weitergeht? Du, im Worst Case kommt hier irgendwie das Ordnungsamt. Ja, was heißt das? Ja, wir haben eine Strafe. Was heißt das weiter? Der Ruf geht kaputt. Was heißt das weiter? Das Unternehmen geht vielleicht insolvent. Oh, krass. Das ist ja ein Schaden, der kostet einige Euros. Ja, weiß es der Mitarbeiter? Ja, der weiß es. Ich sage erstmal nein, in der Regel wissen Mitarbeiter nicht, was wirklich die Konsequenzen für ihre Arbeit sind. Positiv, auch was sie Positives bezwecken können, wie es zusammenhängt mit den Kollegen und negativ, was es für negative automatische Konsequenzen hat, wenn du den Job nicht machst. Und diese Konsequenzenklarheit nachzukommen, ist relevant, weil nur dann kannst du mit Konsequenzen führen. Weil die nächste Konsequenz, wenn er das alles weiß, es ein ermahnendes Gespräch gibt, ist halt irgendwann faktisch eine Abmahnung. Aber dazu kommt es häufig gar nicht, wenn er die Konsequenzen wirklich kennt und von Anfang an sogar wüsste, hey, wenn du das nicht machst, muss ich dich abmahnen. Und das will ich gar nicht. Ich will das nur, das ist so relevant für das Unternehmen. Du hast da so eine wichtige Aufgabe, das gehört dazu. Oder auch...
Da bist du ja schon viele Schritte durchlaufen jetzt.
In der Konsequenzen, ja.
Genau, also das Erste ist ja, was wir ja auch häufig sehen, ist, dass der Arbeitgeber nicht mal klar mit dem Mitarbeiter so die Aufgabe korrekt geklärt hat,
ja,
ne, und sagt, was ist da die konkrete Erwartungshaltung. Und immer, was ich häufig immer wieder sehe, bei Organisationen, die im Vertrieb nicht so gut organisiert sind. Das ist so ein klassisches Beispiel. Woran erkenne ich denn, dass der Vertriebler eine gute Leistung erbringt? Und da habe ich jetzt vielleicht einen Anspruch und sage, der soll 150 Wählversuche pro Tag machen.
Ja.
Hat der Vertriebler das irgendwo klar definiert? So, da verdient diese Rollenkarte. Und dann natürlich, wenn das nicht erreicht wird, dann kann man den natürlich unterstützen, systemseitig, was brauchst du, Schulungen und so weiter. Aber wenn das alles geklärt ist und der andere, der macht das, aber der nicht, dann bist du halt genau an diesem Punkt, wo du die Konsequenzen langsam reinführst, reinziehst, klar machst, eskalierst. Und das ist aber nur ein Beispiel von jetzt bei dem Gastronomen, der wahrscheinlich auch eine Rollenkarte für jeden einzelnen.
Hatte er noch nicht, genau.
Genau, hatte er noch nicht, aber braucht er.
Ja. Genau, und ich gehe nochmal weiter bei dem Vertriebler. Optimalerweise weiß er eben nicht nur, du hast hier 150 Wählversuche, sondern hat auch ein Ergebnis daraus, logischerweise, wie viele Termine musst du legen, ja, Kunden musst du gewinnen oder ähnliches. Und weiß zum Beispiel, wie viel wert der einzelne Anruf ist, was es bedeutet fürs Unternehmen, was es bedeutet, wenn er es nicht macht. Weil Mitarbeiter verstehen nur bedingt teilweise die Zusammenhänge, weil ihnen häufig auch die Metaebene fehlt. Und somit auch so ein bisschen der Sinn und Zweck der Tätigkeit, der einfach einmal zu erklären ist, wie wichtig auch der Job fürs Unternehmen ist.
Ja. Genau. Da haben wir jetzt schon einiges aus Hebel 4 klar gemacht. Ne? Konsequenzenmanagement ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, um Menschen in die Verantwortung reinzubringen, weil Konsequenzmanagement bedeutet, Feedback zu geben. Und Mitarbeitende brauchen Feedback. Das ist Wertschätzung ja auch. Mhm. Weil im Generellen gehen gute Leute, wollen gute Leute Leistung erbringen. Und es wird gebraucht, dass auch systematisiert den Leuten Feedback gegeben wird. Mhm. Das heißt, wenn ich eine Abweichung feststelle, nicht 150 Calls, sondern 100, muss ja die Führungskraft wertschätzen und fördern und fordern damit umgehen, damit die Person dann möglicherweise ihre Ziele auch erreichen kann. Und da dann natürlich auch mit gewissen Konsequenzen. Weil ich glaube, jeder kennt das auch, wenn einem nicht gesagt wird, und die Unternehmer sind dann wirklich die Ersten, weil denen sagt gar keiner was eigentlich. Wir unterleiden noch den natürlichen Konsequenzen. Umsatz läuft nicht, Leute sind krank, es landet doch alles da oben. Aber ein Mitarbeiter braucht ja dieses Ausgesprochene auch. Ne?
Und was ist da denn Konsequenzenleiter? Mhm. Was bedeutet das?
Genau, also man muss sich im Generellen überlegen, wie fördere ich Mitarbeiter oder wie sanktioniere ich möglicherweise Mitarbeiter? Und das gibt da so zwei Spektren. Ne? Und jetzt, wenn ein Mitarbeiter seine Arbeit gut macht, dann geht es in die eine Richtung, sagen wir mal, dann wird er gelobt, dann wird er langfristig eine Gehaltserhöhung, Entwicklungspläne, Beförderung und sowas. Das ist die Richtung. Und da gibt es natürlich auch die andere Richtung. Und die andere Richtung ist halt dafür gedacht, um den Mitarbeiter wieder auf den Weg zu bringen. Das ist die negative Richtung. Und das Schlimmste, was man natürlich machen kann, ist, jemanden rauszuschmeißen, ja, oder abzumahnen, direkt ohne vorher was anderes in diese Richtung gegangen zu sein.
Fühlt sich ja noch unfair.
Ja. Und genau, es ist nicht fair, weil es braucht einfach dieses Feedback vor. Und da reden wir von einer sogenannten Konsequenzenleiter. Das heißt, wenn du dir jetzt mal vorstellst, von 0 bis 10 und 10 ist, ich kündige jemanden, 9 ist die zweite Abmahnung, 8 ist die erste Abmahnung, dann gibt es halt so ein Spektrum dazwischen, ne? Dass man den Mitarbeiter auch ankündigen kann. Das sind sogenannte ausgedachte Konsequenzen und sagen kann, hey, pass mal auf, du bist heute wieder zu spät gekommen, das ganze Team muss deshalb warten auf dich. Wenn das nochmal passiert, dann meldest du dich jeden Morgen um 8.30 Uhr bei mir. Mhm. Habe ich aber keinen Bock drauf, deshalb komm bitte pünktlich. Und das
gab es bei uns schon mal.
Praktische Beispiele. Und das kann man halt immer weiter fortführen. Und dann, wenn man normalerweise ein, zwei von diesen Dingern gezogen hat, merkst du sehr schnell, ob der Mitarbeiter Verantwortung übernehmen kann. Mhm. Dazu brauchen Führungskräfte aber definitiv diese Instrumente, um das Werkzeug wertschätzend anwenden zu können. Weil es geht ja nicht darum, jetzt aus einer pissigen Haltung dem zu sagen, sei jetzt morgen pünktlich, das bringt nichts. Weil da stecken viele der Dinge nicht drin, die gebraucht werden, damit das richtig ankommt.
Genau, und die Kompetenz brauchst auch nicht nur du als Unternehmer, sondern vor allem auch deine Führungskräfte, weil die sind ja auch häufig operativ da an der Front und du darfst deine Führungskräfte mit Konsequenzen oder auch mit der Klarheit führen, weil dass sie auch wissen, was ihr Job ist. Ne?
Ja.
Okay, und ich sag mal, das alles ist ja auch wichtig für Tipp 5, Top-Leute zu fördern, nicht zu bremsen. Hm. Und ich glaube, eins oder so zwei Punkte, die mir da spontan einfallen, um Top-Leute zu fördern, ist erstmal, sie nicht auf gut Deutsch zu nerven, indem man die ganze Zeit irgendwas durchgehen lässt bei Leuten, die nicht Verantwortung übernehmen.
Hm.
Weil ich glaube, das ist wirklich für einen Top-Mitarbeiter eine der größten misswertschätzenden Handlungen, wenn du die ganze Zeit jemanden im Team hast, der nicht diese Leistung bringt, aber das geduldet wird. Es geduldet wird, wenn jemand nicht die Verantwortung übernimmt und da einfach keine Führung besteht. Weil das ist ja wie so eine Form der Wertschätzung, überhaupt mal auf sowas zu achten. Auf gemeinsame Werte im Unternehmen zu schätzen, ist ja eigentlich die Grundlage davon. Und deswegen einfach auch zu dulden, dass ich mich Schritt für Schritt von Menschen trenne, logischerweise dafür das Notwendige im Recruiting erledige, aber erstmal die Systeme aufbaue, dass ich diese Klarheit habe. Und Punkt Nummer zwei, so für mich das Fördern von den Top-Leuten, heißt auch immer, Entwicklungsperspektiven zu bieten. Entwicklungsperspektiven zu bieten, dass ich weiß, wenn ich meinen Job richtig geil mache, dann habe ich überhaupt eine Perspektive. Und die Perspektive kann ja individuell mit seinen Interessen belegt sein. Das kann mal mehr Gehalt sein, das kann erstmal überhaupt eine Anerkennung sein im Team, eine Wertschätzung von seiner Leistung, das zu sehen, vielleicht irgendwann ihm mehr Verantwortung zu geben. Das muss nämlich auch klar sein. Mhm. Wenn du Verantwortung übernimmst, ist die logische Konsequenz für jeden Unternehmer, wenn er Leute hat, die top performen, top Verantwortung nehmen, wird er irgendwann mehr Verantwortung bekommen. Und diese Klarheit erstmal zu kommunizieren, ist, finde ich, für Top-Leute eine Riesenform der Wertschätzung, weil sie dann wissen, ey, mein Job ist was wert, das wird gesehen und ich habe die persönliche und berufliche Perspektive hier zu wachsen.
Ist ja auch so, ich denke, Mitarbeiter fragen sich auch immer mal wieder so, wie kann ich Karriere machen in einem Unternehmen? Ja. Ne? Und da ist wirklich so mal aus der Unternehmerperspektive heraus, dass das, was du gerade sagst, extrem relevant, weil es im Endeffekt gibt es diesen Spruch, Menschen fordern und fördern. Und fordern bedeutet ja in dem Sinne, ich gebe Aufgaben, die ich vielleicht nicht mehr selbst erledigen möchte, an diese Person. Mhm. Und diese Person, das schafft die zu lösen, natürlich auf einem bestimmten Level, jetzt nicht gleich so stufenweise, dann entsteht erstmal Vertrauen, aber du merkst auch, ein Stück Verantwortung geht darüber.
Ja.
Und durch diese Forderung fängst du dann an zu merken, dann ich fördere die Person auch, weil ich gebe das ab, du merkst, die packt das, arbeitet sich mit ihrem Bestmöglichen rein und jetzt unterstützt man natürlich auch durch Fortbildung, auch die persönliche Zeit zum Beispiel von einem Geschäftsführer, das ist meiner Ansicht nach eine absolute Förderung, weil der ist ja viele von diesen Themen durchlaufen und da nimmt man sich da auch Zeit für und da dann immer weiter zu gehen, ne? Zu fordern, zu fördern, zu fordern, zu fördern, weil wenn ich fordere, muss ich fördern. Ich kann nicht die ganze Zeit von meinen Mitarbeitern fordern und die nicht fördern im Sinne von Fortbildung, Ausbildung, mir die Zeit für die nehmen. Das ist ein wichtiges, ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, weil es wird niemals die perfekte Person kommen, die dir alles abnimmt. Ne?
Ja, und auch, ich glaube, auch nicht nur du selber, sondern halt auch deine Führungskräfte, die ja letztendlich häufig die operative Zeit mit den Leuten verbringen, allein schon die auszubilden, finde ich eine riesen wertschätzende Art für Top-Leute. Weil wenn ich einfach eine ausgebildete Führungskraft habe, die auch diese Führungsfähigkeiten hat, fällt mir das häufig oder ist alleine schon für den Mitarbeiter gut, weil sonst ist der Geschäftsführer mal nicht da und das ist dieses Fordern und Fördern ist halt nur so ein bisschen... ja, das Beste, was jemand liefern kann da.
Ja, auf jeden Fall. Also, genau.
Cool. Ich glaube, wir könnten da noch ewig drüber reden, auch was wie Gehaltslevel, Struktursysteme da mit dazuhören, wie ich irgendwann mehr Geld bekommen kann oder wie bereits eine gute Einarbeitung dafür relevant ist und diese ganzen Faktoren. Ich kann dir einfach nur eins ans Herz legen. Lerne, wie man Verantwortung systematisch und Unternehmen voranbringt. Weil das ist der Unterschied zwischen ich mache was intuitiv immer wieder gut und habe ab und zu gute Leute oder ich schaffe Systeme, die es mir ermöglichen, wirklich ein System zu kreieren, wo Top-Mitarbeiter sich wohlfühlen, wo Führungskräfte entwickelt sind, ich eine gemeinsame Führungssprache habe, ich einen Wertekodex, einen Führungskodex habe, ich letztendlich Kennzahlen habe für das Ganze, eine Bewertung, Grundlage für einheitliche Mitarbeitergespräche und all diese Themen optimalerweise unterstützt durch KI-Systeme, die diese Dokumentation aufbauen und. Und wenn das für dich spannend ist und du merkst, hey, ich selber verinnerliche das vielleicht schon in einem oder anderen Punkt, aber wie kriege ich meine Führungskräfte dazu hin? Wie baue ich so ein System? Wie kann ich das überhaupt machen? Kannst dich logischerweise auch gerne mal bei uns melden. Wir begleiten ja Unternehmen mit einem kompletten Expertenteam dabei, sowas aufzubauen. So die Arbeit, die mir mit am meisten Spaß macht bei uns, ist einfach eine sehr schöne Sache ist, auch dem Unternehmer dabei zu helfen, wieder mehr Freiraum zu bekommen und nicht nur so, hier setze ich aus dem Tagesgeschäft. Das hört sich immer so einfach an, sich daraus.
Auch wieder auf so einer völlig oberflächlichen Ebene.
Vollkommener Bullshit, wenn ohne Systeme Disziplin reichen ab einer gewissen Unternehmensgröße als Unternehmer einfach nicht mehr aus. Du brauchst Systeme, die sowas regeln und Disziplin hast du, sonst wärst du gar nicht groß geworden. Dir fehlt das System, diese Grundlage, das dich replizierbar zu machen und genau dabei unterstützen wir Unternehmen. Und sonst, ja, ich glaube, Randolf, willkommen zum Ende.
Wir sind auf jeden Fall durch an der Stelle. Wir sagen vielen Dank an euch, wenn es euch gefallen hat. Lasst uns ein Like da, lasst uns ein Abo da, schreibt in die Kommentare hinein, was euch interessiert oder gibt uns Feedback auf die Folgen und wir sagen, ja.
Schickt das an einen Unternehmer,
ja,
der auch Bock drauf hätte, dass seine Leute mehr Verantwortung übernehmen. Seid gerne wieder bei der nächsten Folge dabei und wir sagen ganz liebe Grüße aus Hamburg und bis bald.
Tschüss.
Das war der Top-Arbeitgeber-Podcast Personal und Führung im Fokus. Wenn du Personal strategisch und führungssystematisch aufstellen willst, dann bleib dran. Der Top-Arbeitgeber-Standard ist das neue Normal und du bestimmst, ob dein Unternehmen dazugehört.